Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Er kommt aus der Lutherstadt Wittenberg, er hat jetzt eine Luther-Biografie veröffentlicht und er ist immer noch einer der bekanntesten deutschen Theologen. Friedrich Schorlemmer war in dieser Woche bei uns, ein Mann, der zu DDR-Zeiten den Mund aufgemacht hat und der sich auch heute positioniert gegen die AfD und gegen Pegida. Die Folge: Beschimpfungen und Hassmails.
Ich halte das nicht aus. Die haben eine Fähigkeit, sich auf meine Seele zu setzen und mich zu zermürben.
Was schreiben diese Menschen Ihnen?
Ich solle mich doll vorsehen. Das kenne ich aus der Stasi-Zeit. Ich solle mich doch vorsehen. Oder es sei unwürdig meines Amtes und wenn die Verhältnisse mal anders kommen, solle ich mich nicht wundern. Also
kommen solche Briefe und Mails anonym oder mit Namen?
Meistens anonym. Aber ich kriege es auch zu spüren. Also ich war zum Beispiel wegen einer Lesung in Dresden beim Theater Kahn und da bauten die Pegida-Leute ihre Sachen auf. So. Ich kann nur sagen, da musste ich ja bald verschwinden. Immer kam irgendeiner hinter mir hergelaufen und wollte mir erstmal richtig seine Meinung geigen, weil sie den Eindruck hatten, die kennen mich von früher, von den Medien, das weiß ich nicht, war, und dachten, ich wäre jetzt auch mit dabei, denn ich hatte auch keine Kamera mit und so. Ich sei mit ihnen dabei. Oh, Sie auch hier? Ich sage, nee, ich bin nicht auch hier, sondern ich bin hier und will mir das mal angucken. So, ja, aber nichts Falsches, mein Freund, nichts Falsches. Den Finger, du. Ja. Du, das geht alles nahe. Und was die Kanzlerin da aushalten musste am 3. Oktober, auch die anderen, auch die Frau vom Wirtschaftsminister Dulich, die brach in Tränen aus. So viel Hassenergie hat sie noch nie erleben müssen.
Ja. Apropos Hass, ja, da gibt's Demonstrationen, in dem Sigmar Gabriel an einem Galgen hängt und auch symbolisch Angela Merkel. Haben Sie eine Erklärung für dieses Ausmaß an Hass?
Also ich hätte mir sowas nicht denken können, dass Hass so ansteckend ist und dass Menschen aus Ressentiments gegenüber anderen, gegenüber Linken und gegenüber denen da oben und gegenüber den Zuwanderern mobilisieren können und dass der Hass was Ansteckendes hat. Das Wichtigste, was man machen muss, wenn man gehasst wird, dass man nicht zurückhasst. Das ist die große humane Herausforderung, vor der jeder Bürger jetzt steht.
Aber Herr Schorlemmer, ist es doch auch in anderer Beziehung möglicherweise grotesk. Es sind ja deutlich weniger Flüchtlinge auch vom Schlüssel her in Ostdeutschland gelandet als in Westdeutschland.
Ja, die Ostdeutschen sind noch nicht in dem Maße damit vertraut, dass Menschen aus anderen Kulturen kommen und dass man mit denen gut leben kann und dass die eben uns unsere Kultur nicht wegnehmen, sondern dass es eine Aufforderung für uns ist, auch uns unserer eigenen Kultur wieder mehr bewusst zu werden und die anderen freundlich aufzunehmen und neugierig zu sein aufeinander. Das geht. Also mit den Syrern, die in meiner Stadt Wittenberg wohnen, es sind wunderbare Jungs, mit denen du dich sehr gut unterhalten kannst.
Aber es gab doch auch in der DDR damals Leute aus Angola und aus Vietnam und
die wurden alle isoliert. Die kamen in Neubaublocks und da unten saß jemand, der von der FDJ, der aufpasste, wer da rein und raus kam. Ausländer wurden auch betreut, weil man fürchtete, es könnte zu Übergriffen kommen. Die DDR-Oberen wollten keinesfalls, dass es zu ausländerfeindlichen Übergriffen kommt, dass es auch noch öffentlich wird. Aber nach 1990 konnte das alles, was mit Macht unterdrückt wurde, hervortreten. Ob in Hoyerswerda oder in Rostock. Die Bilder kann wohl niemand vergessen. Auch in Mölln übrigens.
Friedrich Schorlemmer war in der früheren DDR ein Pastor und Bürgerrechtler, der Schwerter zu Pflugscharen machen wollte und den die Mächtigen deshalb überhaupt nicht mochten. Also ließ die Stasi ihn und seine Familie besonders fürsorglich bespitzeln.
Es war eine Lehrerin, die uns sagte, dass sie von der Stasi geschasst worden sei und ihren Beruf als Lehrerin nicht mehr ausführen durfte. Und wie ich später erfahren habe, war sie der Stasi auch auf eine ganz besonders perfide Weise nahe. Das kann man in dem Film Das Leben der anderen nachvollziehen. Aha. Sie war auch eine Stasi-Hure.
Okay.
Aber war wirklich ganz, ganz übel, was sie da auch, ein bisschen ins ganz Privateste hinein. So, dass sie wollten ja wissen, wo ist unser Lindenblatt, wo sind wir verletzlich.
Haben Sie dann irgendwann nochmal eine Aussprache mit dieser Frau hingekriegt?
Sie hat uns, das spricht für sie in gewisser Weise, sie hat uns 1990 im Frühjahr gesagt, sie komme jetzt nicht mehr, denn das, was sie da gemacht hätte, sie hätte Kontakt, das Das würde es nicht für möglich halten. Und ich habe damals noch gesagt, ach, Gitte, komm doch weiter. Habe nicht das Ausmaß geahnt der Perfidie. Ja?
Wissen Sie, was aus dieser Frau geworden ist?
Die ist im Westen.
Eins ist auch noch bemerkenswert. Ihr Sohn war, glaube ich, 16 Jahre alt, als die Stasi ihn auch anwerben wollte und ihm, glaube ich, schon einen IM-Namen verpasst hat.
Ja, sie hat auch auf eine üble Weise versucht, also meinen Sohn zu kriminalisieren. Bis hin, das ist eine Benutzen eines Mopeds, wo er keine Erlaubnis hatte. Und das haben sie sofort stand ein Stückchen weiter dann die Polizei. Und das kam gleich in die Zeitung. Und Martin sollte den Namen, den IM-Namen, also er sollte Judas.
Okay.
Lieber Martin, Judas hätte er nie gemacht. Nie hätte er mit denen gearbeitet.
Er hat sich auch verweigert.
Natürlich.
Das blieb auch folgenlos für ihn.
Ja. Es kam ja dann der ganze Umbruch. Also ein Glück.
Wobei, um das auch nochmal zu sagen, die Stasi hatte schon sehr genau geplant, was mit ihnen nach ihrer Verhaftung passieren sollte. Mhm. Was wäre da passiert?
Ich wäre erstmal in ein Stasi-Untersuchungsgefängnis gekommen und wie wir aus Hohenschönhausen erfahren, hatten sie auch ausgeklügelte Methoden, Menschen kaputt zu machen. Und darunter waren so Äußerungen von mir auf einem Seminar über die Freiheit. Die Frau hatte zwar keine Ahnung, aber ich finde es sehr gut, was da jetzt dokumentiert worden ist, damit Leute sehen, was man damals auch schon machen konnte. Aha. So. Und dann war zweitens etwas sehr, sagen wir, das haben wir geahnt, aber nicht gewusst. Sie haben Internierungslager eingerichtet. Aus Wittenberg sollten dort 14 Leute interniert werden in einem alten Schloss unter der Rubrik streng geheim von Mielke, Operation Sandsturm unter Kennzeichen KZ114.
SWR1, Leute der Woche mit Nicole Köster und mit Verena Lugert. Die gelernte Journalistin Verena Lugert war Ende 30, als sie beschloss, beruflich nochmal was ganz anderes zu machen. Sie lernte Köchin, war das kleinste Licht in einer Brigade eines Londoner Promikochs und durfte an ihrem allerersten Arbeitstag immerhin einen Schweinskopf zerlegen.
Schweinskopf, das ist gerade absoluter Trend in London, dieses Nose-to-Tail-Eating, dass man eben vom Tier alles verwendet, dass Dinge, die früher Abfall waren, wie die Schweinsfüße oder der Schweinskopf, dass jetzt wirklich, da wird alles verwendet vom Schwein. Wenn es schon sterben soll, dass einfach nichts verschwendet wird, alles verwendet.
Und hat das mit der Kritik auch an der Spitzengastronomie zu tun oder ist das einfach ein Bewusstsein? Was ist das?
Ich glaube, das ist auch so ein Bewusstsein heute, was geht auch ganz stark also in diese Richtung, obwohl es sich total zu widersprechen scheint, Veganismus und Vegetarismus und so weiter. Und dann eben so diese ganz eher derben Sachen wie Innereien und Schweinskopf. Es ist eher so dieses, dass grundsätzlich, wenn das Schwein stirbt, dann soll es wenigstens soll es gut gehalten werden und es soll auch wirklich alles verwendet werden und auf gar keinen Fall Abfall.
Und Sie bekamen dann so einen Schweinskopf vor sich gelegt.
Genau.
Und wie mussten Sie vorgehen? Das war wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Probe, hält Sie durch?
Genau, das war so ein bisschen eine Probe. Das war nämlich wirklich dann tatsächlich an meinem ersten richtigen Arbeitstag, als ich dann Angestellte war, da lagen da schon diese gespaltenen Schweinsköpfe auf dem Pass. Die sind riesengroß, wird man nie denken. Die sind rosarot, die Augen, die gucken einen an, das sind weiße Wimpern und dann grau ist die Hirnmasse, die schwappt da im Schädel.
Wie riecht das?
Ich habe so ein bisschen wie Innereien. Also so dieses so ganz dumpf, wie so ein Herbstboden. So ein bisschen so nach, ja.
Modrig?
Modrig und so wie so ein Endzeitgeruch. So.
Und da haben Sie dann reingegriffen?
Nee, die musste man erstmal kochen, 3-4 Stunden. Die kamen dann, da werden so die Borsten abgesenkt und dann kommen die in eine Brühe für 3-4 Stunden. Und die ist ein bisschen aromatisiert mit Lorbeer und Sellerie. Und dann kommen sie raus aus der Brühe und dann legt man sich wirklich so einen so auf den Arm. Die sind unheimlich schwer und groß. Fängt er eben an, so die schlechten ins Kröpfchen und die guten ins Zöpfchen. Also man sortiert dann einfach aus, was gewünscht ist. Man nimmt die Backen ab. Man nimmt auch von dem Fett unter der Haut. Wenn Haut schön ist, nimmt man sie immer, nimmt die Öhrchen und holt alles Fleisch raus. Nimmt den Rüssel weg und zieht die Röhren aus dem Rüssel. Man nimmt die Augen raus, schaut ganz arg, dass man das Knorpelchen hinter den Augen erwischt, weil man da auf gar keinen Fall draufbeißen will. Man nimmt die Zähne weg und hat dann irgendwann mal so einen Behälter mit Abfall. Und das ist wirklich erstaunlich wenig. Man nutzt nämlich auch Gehirn, man nimmt Fett und so. Und man hat einen Apfel mit wunderschönem Fleischteig, ganz toll. Und man hat so diesen leer geernteten Schädel auf dem Arm liegen.
Beim Lesen Ihres Buchs hatte ich öfter diesen Eindruck im Kopf, da geht's zu wie im OP-Saal.
Ja, stimmt. Es wird auch oft gesagt, also es gibt oft so diesen Vergleich. Ich habe das früher auch nicht verstanden, weil OP ist sowas Ernstes und Lebensrettendes und Küche ist ja einfach die Küche. Aber es ist tatsächlich so, das muss einfach, ganz viele Leute arbeiten an einer Sache und deswegen müssen die Kommandos klar sein und die Zeiten und deswegen gibt's genau einen, der ansagt und einen, der bestimmt und alles muss dann wirklich zu einer bestimmten Zeit da sein, weil ein Gericht besteht aus verschiedenen Komponenten und die Komponenten kommen von verschiedenen Stationen und die müssen dann wirklich, wenn es heißt, das Lamm in 4, 3, 2, 1, da müssen alle Arme mit dem Komponent kommen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Sebastian Thonn hat BWL studiert und sich intensiv mit der Frage beschäftigt, was man sinnvollerweise mit seinem Geld tun soll. Er hat seinen eigenen Blog anyonecan.de, er gibt Finanztipps auf YouTube und er war am Donnerstag am SWR 1 Rententag bei uns und da ging es dann auch darum, dass die Deutschen zu Aktien und zu Fonds ein sehr spezielles und ein sehr reserviertes Verhältnis haben.
Dieses tägliche Preisschild, was an einer Aktie dran steht, beziehungsweise minütliche Preisschild. Und damit können wir Deutschen nicht so gut umgehen. An den Börsen geht es mal ein paar Prozent hoch, es geht auch mal ein paar Prozent runter. In den letzten Jahrzehnten hatten wir 2 große Crashs mit massiven Kursverlusten. Und das sitzt den Deutschen einfach noch in den Knochen.
Also Anfang der Nullerjahre und 2007, 2008.
Genau, da ging es massiv bergab. Das waren also historische Krisen, die einmalig waren sozusagen in der Konstellation. Und das bleibt halt hängen im Gedächtnis.
Aber wenn ein solcher Zyklus tatsächlich stimmt und Sinn macht, dann ist doch der nächste Crash überfällig.
Das kann man so nicht sagen. Also es gibt in der Historie genug Beispiele, wo auch diese Zyklen länger gedauert haben. Und Crash heißt höchstwahrscheinlich auch nicht in dem Ausmaß, wie wir es im letzten Jahrzehnt gesehen haben, sondern das können dann einfach auch mal 15-20% sein. Aber rechnen muss man damit jeden Tag. Und selbst wenn alle Experten sagen, der kommt so schnell nicht, dann wird er höchstwahrscheinlich morgen kommen.
Also er ist 2016 zweimal nicht gekommen, obwohl alle oder viele Experten gesagt haben, da wird jetzt was passieren. Das erste Mal war beim Brexit, da gab es so eine Delle. Und bei Trump haben alle gesagt, jetzt schmieren die Börsen ab.
Ja, da gibt es dieses schöne Sprichwort, politische Börsen haben kurze Beine. Das heißt, politische Ereignisse, die sorgen vielleicht kurzfristig mal für Wirbel. Das haben wir beim Brexit gesehen, hat sich schnell wieder erholt. Bei Trump, da ging es danach eigentlich ja auch nur noch bergauf. Die Wirtschaft, die setzt sich durch. Die Unternehmen, die dahinter stehen, das sind substanzielle Werte. Die wirtschaften anständig. Und das, was die Politik macht, das ist kurzfristig mal interessant. Langfristig spielt das keine so wahnsinnig große Rolle.
Und man sollte auch gute Nerven haben und nicht panisch werden und weil da irgendwas mal richtig runtergeht, sofort verkaufen?
Genau, es geht rauf und runter und das war immer so in der Vergangenheit, so wird es auch in der Zukunft immer sein. Ganz ruhig bleiben und nachdem es runtergeht, wird es irgendwann auch mal wieder hochgehen und wenn das ein paar Jahre dauert.
Was würden Sie denn mit VW-Aktien machen? Würden Sie die, wenn Sie hoch eingestiegen sind, jetzt relativ weit unten angekommen sind, würden Sie verkaufen oder einfach abwarten?
Ich würde abwarten. Ich würde im Zweifel sogar darüber nachdenken, einfach günstiger nochmal eine Tranche nachzukaufen. Wer das zum Beispiel gemacht hat am Tiefpunkt, der hat in den letzten 1,5 Jahren damit schon gutes Geld verdient.
Das heißt, das könnte man auch auf die großen Energiekonzerne übertragen, auf die Banken, da jetzt neu einzusteigen?
Ja, man muss sich immer so ein bisschen das Geschäftsmodell natürlich angucken. Ne? Nur der eigentliche Kurs ist nicht immer der Indikator dafür. Also wenn der mal 50% verloren hat, dann soll man sich nicht freuen, so nach dem Motto gute Einstiegskurse. Es hängt letztendlich am Geschäftsmodell. Wenn man das ein bisschen analysiert und sich dann oder zu dem Schluss kommt, dass das Geschäftsmodell zukunftsfähig ist, dann spricht nichts dagegen.
SWR 1 Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag jetzt mit Nicole Köster und mit Jan-Philipp Sendker. Sendker war Amerika-Korrespondent des Stern und traf dann mit Ende 30 eine Entscheidung, wegen der ihn viele für ziemlich verrückt erklärt haben. Er kündigte, schrieb 2 Jahre an seinem ersten Roman, weil er den Traum hatte, Schriftsteller zu werden.
Also ich glaube, man muss ein Träumer sein, um Romane zu schreiben, weil letztendlich mache ich ja nichts anderes, als meine Träume aufschreiben. Sag mal, ich habe denen wirklich eine Traumbeschäftigung. Ich sitze zu Hause, ich höre klassische Musik, das brauche ich, um mich so in die Stimmung hinein zu versetzen, träume vor mich hin und schreibe das auch noch auf. Und dann finde ich auch noch Leser damit. Also viel schöner geht es ja eigentlich nicht.
Es gab dann dennoch auch dramatische Momente, wo Sie nämlich auch erstmal keinen Übersetzer gefunden haben, keinen Verlag gefunden haben und Ihre Hartnäckigkeit hat Sie dann letztendlich dahin geführt. Wie hartnäckig mussten Sie sein?
Na sehr, ich habe ja noch nicht mal Leser gefunden. Ich meine, wie bitter ist das? Also der Roman kam raus und ich dachte, wir verkaufen mindestens 60.000 Exemplare in den ersten 2 Monaten. Meine Frau fragte mich, was denn passiert, wenn wir nicht so viel verkaufen, und ich habe ihre Frage gar nicht verstanden, weil ich dachte, natürlich, wir haben dann 6.000 verkauft in den ersten 2 Jahren. Das ist, also davon können Sie keine Familie ernähren.
War das Ersparte weg?
Was
war
dann? Das Ersparte war weg, ja. Das war dann, naja, dann haben wir halt, man kann ja auch Unerspartes leben, muss man mit dem auskommen, was man verdient. Also das war schon.
Aber wie haben Sie Geld verdient? Hat Ihre Frau
dann? Ich bin ja zurück zum Stern gegangen, war dann nochmal 2,5 oder 3 Jahre beim Stern, bis ich merkte, das geht nicht. Ich bin sturzunglücklich, weil ich will wieder Romane schreiben. Und dann habe ich beim Stern gekündigt und das war eigentlich das wirkliche Risiko. Da habe ich gekündigt, ohne was Neues zu haben und in der Hoffnung, jetzt einen neuen Roman zu schreiben, der sich toll verkauft.
Wie ging es dann weiter?
Naja, ich hatte ja diesen Traum, dass es in Amerika erscheint. Dieses Buch, was noch nicht mal Deutschlandleser findet, dachte ich aber, das ist in Amerika entstanden und das spielt zum Teil in Amerika. Und das ist eine so universelle Geschichte, das muss in Amerika erscheinen. Dann bin ich bei uns zum Verlag gegangen und habe dann zu der Dame gesagt, die verantwortlich ist, ich möchte, dass mein Buch in Amerika erscheint. Dann hat sie mich angelächelt, die ist sehr freundlich, und sagte, Herr Sendker, das möchten viele Autoren. Die wollte gar nichts dafür machen. Und dann bin ich mit 20 Hardcover nach Amerika geflogen, nach New York, und habe in unendlicher Naivität große Verlage angerufen und habe gesagt, ich sei Jan-Philipp Sendker, das sei mein erster Roman. Das sei im Übrigen eine Liebesgeschichte zwischen einem blinden Jungen und einem verkrüppelten Mädchen und das spielt in Burma.
Kam super an.
Hervorragend. Ich hörte dann immer nur, das klingt ja faszinierend, Herr, wie war Ihr Name noch?
Die haben sich nie gemeldet.
Nie. Ich habe 20 Bücher hinterlassen an 20 verschiedenen Verlagen und es hat sich nie einer gemeldet.
Sie haben nicht mal einen Übersetzer gefunden und haben dann, glaube ich, einen Studenten bezahlt, der es übersetzt
hat. Genau. Noch nicht mal jemand wollte mein Buch übersetzen. Der Student hat es gemacht. Und der hat es toll gemacht, also wirklich großartig. Und dann habe ich durch wirklich ganz schräge private Kontakte das Buch noch einmal an eine Verlegerin schicken können, die einen kleinen Verlag hat in New York. Und das war meine letzte Chance. Ich wusste danach, ich habe meiner Frau gesagt, ich bin ein Träumer, aber manche Träume im Leben werden nicht wahr. Vielleicht muss ich das ja auch akzeptieren, dass Amerika, das wird nichts. Und dann habe ich die letzte Chance genutzt und das der geschickt. Und die hat dann 2 Wochen später geantwortet. Sie hat das in einer Nacht gelesen. Ganz tolles Buch. Sie will das veröffentlichen.
Herzen hören, so heißt der Debütroman von Jan-Philipp Sendker. Und wenn man sich nochmal die Verkaufszahlen anguckt, dann kann man es eigentlich nicht fassen. In Deutschland ist das Buch mit 6.000 verkauften Exemplaren ein kommerzieller Flop. Weltweit mit 3,5 Millionen verkauften Exemplaren ein Mega-Erfolg. Sendker war in dieser Woche Leute-Gast von Nicole Köster und erzählte, dass er gerade wieder in Burma war, um für sein neues Buch zu recherchieren.
Das Schöne ist, dass ich als Schriftsteller ja nicht wirklich ein großes Thema habe wie als Journalist, wo ich hart recherchieren muss, sondern ich kann mich eigentlich treiben lassen. Ich bin da, ich habe natürlich, fahre da seit 22 Jahren hin, ich habe dort Freunde, ich habe Kontakte, ich besuche Freunde, aber ich führe eigentlich Gespräche, ich höre mich um, ich gehe spazieren, ich gucke, ich bin ganz wach, also ich würde sagen mit ganz offenen Ohren, Augen, Herzen kann man hinzufügen, bin ich da, sauge das auf und mache mir ganz viel Notizen, sitze in Teehäusern, habe immer mein Notizbuch dabei, einen Schreiber und mache mir ganz viel Notizen und davon profitiere ich dann, das nehme ich dann alles, wenn ich wieder zu Hause sitze und schreiben soll, dann gehe ich da in diese Notizen und die Szenen, das wird alles wieder lebendig.
Jetzt, wo Sie zuletzt da waren, welches Bild kommt Ihnen da als erstes in den Kopf, wo Sie sagen, ja, das muss unbedingt in die nächste Geschichte mit rein?
Das ist eine gute Frage. Da hätte ich jetzt, glaube ich, fest nicht irgendwie ein Bild, sondern mehr so ein Gefühl, was ich dort aufgenommen habe, wie sich dieses Land verändert. Das ist schon dramatisch, weil Burma war ja für Jahrzehnte fast abgeschlossen, so eine Art Nordkorea. Dann hat es sich langsam geöffnet, aber es ist nicht viel passiert und erst seit 3-4 Jahren verändert sich dort wirklich was. Vor 20 Jahren gab es in meinem Calor, wo 25.000 Menschen leben, ein einziges Telefon. Jetzt hat halt fast jeder ein Handy. Das ist unglaublich. Burma hat 53 Millionen Einwohner, es gibt 33 Millionen Handybenutzer. Und was, das ist so das, was ich im Moment recherchiere. Was macht das mit der Seele eines Volkes? Was passiert mit den Menschen, wenn plötzlich das Moderne in so kürzester Zeit dort einbricht?
Können die Menschen in Burma überhaupt die politischen Veränderungen der vergangenen Jahre auch wahrnehmen? Ist das in irgendeiner Form spürbar?
Oh, unbedingt. Das ist eigentlich das Großartigste, was ich dort sehe. Die negativen Seiten sind natürlich, jetzt plötzlich gibt es Verkehrsstau in Yangon. Als ich zum ersten Mal dahin fuhr, da fuhren 3 Autos auf der Straße. Da brauchte ich 20 Minuten in die Innenstadt. Heute, jetzt habe ich fast 1,5 Stunden gebraucht und stand im Stau. Und da war Smog. Und ich sitze dann da und denke, um Gottes Willen, wie schön war es, als nur 3 Autos auf der Straße waren. Wobei ich natürlich auch immer zugeben muss, ich fand es besonders schön, als nur 3 Autos auf der Straße waren, weil ich in einem der 3 Autos gesessen habe. Wenn ich mein Gepäck damals vom Flughafen zum Hotel hätte schleppen müssen bei 40 Grad, hätte ich das nicht mehr ganz so romantisch gefunden. Also das gibt negative Seiten, aber die positive Seite ist, dass einfach die Angst weg ist. Man muss in Burma eigentlich heute nicht mehr Angst haben. Die Presse ist relativ frei. Und es ist, man kann sich engagieren. Es gibt gibt sozusagen regierungsunabhängige Organisationen, in denen man sich organisieren kann. Es gab Wahlen, die relativ fair und frei waren. Und dieses Gefühl, gerade bei jungen Menschen, das ist ein solcher Aufbruch, so eine Freude, eine Neugierde, das ist ganz großartig.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
Das Auto der Zukunft, das war das Thema der Leute-Sendung in der vergangenen Woche mit Birgit Priemer, stellvertretende Chefredakteurin von Auto, Motor und Sport. Davor allerdings ging es um die Gegenwart und die sieht für VW beispielsweise mit und nach dem Dieselskandal ziemlich trist aus.
Also es war auch am Anfang, als damals diese ersten Meldungen hochkamen, gar nicht so einfach, sofort diese Dimension auch überhaupt zu überblicken. Und es war ja damals im Zuge der IAA, vor 1,5 Jahren, wo das hochkam, im zweiten Teil der IAA. Und ich glaube, da waren wir alle sprachlos.
Sie hatten vorher nicht irgendwie was gehört?
Nein,
oder
manchmal
in dieser Branche erzählt man sich ja auch das eine oder andere.
Nein, wirklich absolut null. Nichts
gehört. Also sowas
gehört.
In dieser Größenordnung geheim zu halten, das finde ich schon
bemerkenswert. Also eher im Gegenteil, wir hatten eigentlich auch in diesen Tagen auf der IAA Interviews geführt mit den Betroffenen, mit all den verantwortlichen Managern. Und wir haben dieses Thema natürlich dann auch gar nicht gehabt, weil es nicht bekannt war im Laufe der Pressetage. Und wir haben eigentlich damals den Eindruck mitgenommen von einer Firma, die weiterentwickelt, die ganz gut unterwegs ist. Und wir haben uns im Nachhinein oft gewundert über diese enorme Gelassenheit, die in den Interviews rüberkam. Da hatte man überhaupt nicht das Gefühl, dass jemand vor einem sitzt, der Sorgen hat oder der Angst davor hat, dass da jetzt irgendeine Bombe hochgeht.
Gut, die Bombe ist dann hochgegangen. 11 Millionen Autos müssen umgerüstet oder nachgerüstet werden. Strafzahlungen in Milliardenhöhe. Möglicherweise kommt in Europa, in Deutschland da auch noch relativ viel auf VW zu. Wie schätzen Sie das ein, Frau Priemer?
Also ich würde es auch gern allgemein formulieren. Ich finde es sehr unerträglich, wie lang das alles dauert, wie langsam diese Mühlen mahlen und dass dann immer wieder irgendmal eine Person durchs Dorf getrieben wird. Ich würde mir für die gesamte Marke VW und auch für diese Menschen, die dort arbeiten, wünschen, dass endlich ein Urteil gefällt wird und dass ein Schlussstrich gemacht wird und dass all die Menschen, die diese Autos fahren, auch sehr, sehr schnell dazu kommen, ihre Rechte einfordern zu können. Und dass wir dann alle zusammen wieder mal nach vorne gucken könnten.
Gut, das hat vielleicht 2 Aspekte. Zum einen die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Ja. Zum anderen scheint auch der Aufklärungswille von VW überaus überschaubar zu sein.
Es ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr, sehr schwierige Situation, sowohl für den Kunden der Marke der VW als auch für die Leute, die bei VW arbeiten. Und wie gesagt, da würde ich mir einfach wünschen, dass alles schneller geht.
Ist das, was wir mit VW erlebt haben, auch gleichbedeutend mit dem Ende des Patriarchats, um 2 Namen zu nennen, Piëch und Winterkorn?
Es ist in der Tat zumindest ein deutlicher Wandel in der Szene spürbar, dass es eine neue Managergeneration gibt. Ich nenne zum Beispiel mal beispielhaft Oliver Blume bei Porsche, die einfach eine andere Tonalität anschlagen, wo man das Gefühl hat, sie gehen auch anders mit Mitarbeitern um, wo man meint, dass sie auch die Meinung anderer mehr wertschätzen als in der Vergangenheit. Und ja, um diese Frage zu beantworten, das glaube ich schon.
Während der Sendung mit ihr am Freitag kam dann die Nachrichtenmeldung, dass die PKW-Maut des Herrn Dobrindt vom Bundesrat abgesegnet wurde.
Also es ist für mich so ein Punkt, den man in letzter Zeit oft beobachtet, dass die Bürger wirklich mit hochkomplexen Regelwerken belastet werden, die wirklich nur schwer zu verstehen sind. Es werden Unterschiede gemacht zwischen den Inländern und den Ausländern. Wer wenig oder oft gar nicht auf der Autobahn gefahren ist, der kann dann hinterher Mautgebühren zurückfordern. Warum denn das, frage ich mal. Warum muss ich dann hinterher etwas nachweisen? Warum muss mir der Staat das nicht nachweisen?
Dann gibt es unterschiedliche Mautgebühren, die aber eigentlich absurd deshalb sind, weil die komplette Mautgebühr man ja als Inländer sowieso über die Steuer zurückkriegt.
Ja, das Ganze erinnert mich einfach daran, dass die Politik oftmals einfach den Menschen nicht berücksichtigt mit seinen eigenen Anforderungen. Das sehen wir auch bei der Förderung der Elektromobilität. Da wird nach langen Diskussionen mal eine Prämie rausgehauen. Aber wir beobachten ja jetzt schon, dass es die Leute nicht motiviert, Elektroautos zu kaufen und dass die Menschen einfach langfristig genommen jemand brauchen, der ihnen hilft, neue Technologien zu verstehen.
Also die Geschichte, dass man den Kauf eines Elektroautos mit, ich glaube, 4.000 Euro
Prämie
subventioniert, war ein Schuss in den Ofen bisher?
Bislang so ist es so, dass die Prämie viel zu wenig abgerufen wird, was natürlich viel damit zu tun hat, dass Menschen noch immer viel Respekt vor dieser Technologie haben, dass sie nicht genau wissen, ob sie richtig zu Hause laden können, dass sie nicht wissen, wie sie mit einer öffentlichen Ladesäule umgehen sollen. Und das sind alles Fragen, die muss man beantworten und da muss man die Leute auch heranführen.
Also wenn wir gerade dabei sind, Elektroauto. Es gibt viel zu wenig Tankstellen, in Anführungsstrichen.
Öffentliche Ladesäulen, ja.
Die Reichweite ist nach wie vor einfach zu gering.
Die Frage würde ich so nicht beantworten. Also da würde ich nicht Nein sagen. Ich fahre selber viel mit einem Elektroauto. Und wir Deutschen, sage ich immer, sind so ein bisschen, wir wollen immer unheimlich hohe Reichweiten, 5, 6, 700 Kilometer haben. Warum? Wenn ich in der ganzen Woche mit dem Elektroauto zur Arbeit hin und zurück 30 Kilometer zurücklege, dann muss ich ja nicht permanent nachladen. Dann muss ich vielleicht ein, zwei Mal laden. Insofern finde ich den Weg richtig, der sich abzeichnet, dass künftig skalierbare Batteriepakete angeboten werden und die Leute wählen können, ob es ihnen reicht, dass ein Elektroauto 200, 400 oder 600 Kilometer Reichweite hat.
Dahinter steckt irgendwie dieser alte Wahn oder diese alte Vorstellung, man packt irgendwie die Familie ins Auto und fährt 2000 Kilometer nach Sizilien.
Genau. Die Menschen fahren aber weltweit im Schnitt 30 Kilometer am Tag. Und wenn wir es auf Deutschland nochmal berechnen, sie fahren ungefähr 10 Fahrten im Jahr länger als 400 Kilometer.
Gehen wir, Frau Prima, wenn Sie einverstanden sind, nochmal kurz auf diese PKW-Maut. Kann es sein, dass die sowieso nie kommen wird, weil sie elementar gegen den Gleichheitsgrundsatz verstößt? Die Ausländer müssen zahlen und die Inländer kriegen die Kohle zurück.
Auszuschließen ist es nicht.
Eins gehört.